Wir begrüßen Sie zu den philosophischen Brocken mit einem Vortrag von Heide Gerstenberger mit dem Titel Entgrenzung und Privatisierung – Veränderungen von Staatsgewalt im Zeitalter der Globalisierung.
Heide Gerstenberger ist deutsche Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin. Von 1974 bis 2005 hat sie an der Universität Bremen Theorie des Staates und der Gesellschaft gelehrt. Im Zentrum ihrer thematisch breit gefächerten Forschungen stehen Arbeiten zur lokalen Sozialgeschichte, zur Armen- und Sozialpolitik und zur Entwicklung von Staatsgewalt. Die Analyse der Entstehung und der gegenwärtigen Strukturen moderner Staaten zieht sich als roter Faden durch die gesamte Forschungstätigkeit. In den letzten beiden Jahrzehnten hat sie überdies zur historischen und aktuellen Entwicklung von Seefahrt geforscht. Heute spricht sie über den Wandel von Staatsgewalt im Zeitalter der Globalisierung.
Seit der Herausbildung von fürstlichen Territorialherrschaften wird die höchste Regulierungskompetenz in einem bestimmten Territorium als zentrales Charakteristikum von Staat gesehen. An dieser Einheit von Staatsgewalt und Staatsgebiet hat sich nichts verändert, als Fürstensouveränität zur öffentlichen Gewalt revolutioniert wurde. In der Folge wurden Regulierungskompetenzen des Staates zunehmend erweitert. Mit der Globalisierung des Kapitalismus veränderten sich nicht nur die Bedingungen nationalstaatlicher Politik, es kommt auch zu einer Teilprivatisierung zuvor öffentlicher Gewalt sowie zur Aufspaltung staatlicher Souveränität in unterschiedliche Rechtsräume mithin zur Auflösung der Einheit von Staat und Territorium.
Dieser Beitrag wurde gestaltet von Katharina Winger und Sarah Pritz vom Institut für Wissenschaft und Kunst.
Im südchinesischen Meer liegen die winzigen Archipele Paracelsus und Spratlys. Mehrere Staaten erheben Ansprüche. Vorläufig sind diese Archipele jedoch gewissermaßen staatenlos. Auch ein kleines, zwischen Kuwait, Irak und Saudi-Arabien gelegenes Gebiet gehört zu keinem Staat, sondern wird als neutrale Zone bezeichnet. So finden Sie es auch im Atlas. Trotz aller neuerdings vermehrt erhobenen Besitzansprüche gelten vorläufig auch noch die Arktis und die Antarktis als gemeinsames Eigentum der Menschheit. Von diesen Ausnahmen und der Hohen See abgesehen, gehört heute jedes Gebiet der Erde zu einem souveränen Staat oder ist ein sogenanntes abhängiges Gebiet eines solchen Staates. Die politische Form des souveränen Nationalstaates ist von Europa aus exportiert und in der ganzen Welt verbreitet worden. Zunächst verlief diese Ausbreitung vergleichsweise langsam. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts kam es dann zu einer regelrechten Globalisierung. Dass es heute nicht mehr nur 70 souveräne Staaten gibt, wie noch 1945, sondern bereits 193, ist eines der Strukturmerkmale jener Entwicklungen, für die sich inzwischen der Terminus Globalisierung eingebürgert hat. Denn diese Vermehrung war nur möglich, weil sich die Bedingungen für die Konstitution unabhängiger Staaten grundlegend verändert haben. Die ersten souveränen Territorialstaaten entstanden in Europa im 17. Jahrhundert. Sie sind aus Kriegen hervorgegangen. Souveränität basierte auf der internationalen Anerkennung einer Machtbasis, die ausreichte, um faktisch oder doch potenziell die Unabhängigkeit eines Staates gegen andere gewaltsam verteidigen zu können. Diese Konstitutionsbedingungen galten auch für jene Staaten, die seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ihre politische Unabhängigkeit erkämpften, zunächst also für die USA sowie für die ersten unabhängigen Staaten in Südamerika. Seit der Gründung der UNO ist die Notwendigkeit einer machtpolitischen Basis politischer Unabhängigkeit dadurch ersetzt, dass die Generalversammlung der UNO auf Vorschlag des Sicherheitsrates den Anspruch auf Selbstbestimmung anerkennt und den neuen Staat als gleichberechtigtes Mitglied akzeptiert. Alle derart als Rechtspersonen des Völkerrechts konstituierten Staaten verfügen über ein Territorium, über eine Regierung und über ein rechtlich konstituiertes Staatsvolk. Ihnen allen ist qua Völkerrecht Souveränität zu eigen. Vielfach mangelt es ihnen aber an der Möglichkeit, Souveränität gegenüber anderem, öffentlichen und privatem Machtpotenzial zu behaupten. Die Staatsgewalt ist schwach, ihre Souveränität faktisch begrenzt. In der ersten Phase der Diskussion über Globalisierung, also zu Beginn der 1990er Jahre, wurde vielfach auch für die Staatsgewalt in führenden Industriegesellschaften ein Ende der Souveränität konstatiert. Vor dem Sieg des Marktes über den Staat galt alle Staatsgewalt als nachhaltig geschwächt und dies im globalen Maßstab. Auf diese Weise wurde der Unterschied zwischen der Staatsgewalt in ökonomisch und politisch führenden Gesellschaften und Staatsgewalt in ökonomisch und politisch kaum international konkurrenzfähigen Gesellschaften gewissermaßen analytisch für nebensächlich erklärt. Diese Interpretation ist zu kritisieren. Ich werde die Unterschiede im Folgenden aber nicht diskutieren, sondern mich auf jene Veränderungen im Verhältnis von Politik und Ökonomie konzentrieren, die sich in den ökonomisch und politisch dominanten Gesellschaften vollzogen haben. In der Entwicklung des Weltmarktes gibt es drei Wellen verstärkter Internationalisierung. Die erste begann im 16. Jahrhundert, als von Europa aus vermehrt Fernhandel betrieben und überseeische Gebiete in Beschlag genommen wurden. Immanuel Wallerstein spricht vom Beginn des kapitalistischen Weltsystems. Tatsächlich handelt es sich um vorkapitalistische Strukturen. Die zweite Welle verstärkter Internationalisierung setzte in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ein. Erneut waren es vor allem merkantile Verflechtungen. Jetzt allerdings waren Kolonien in die Strukturen kapitalistischer Produktion und Distribution auf eine Art und Weise integriert, welche die potenzielle Entwicklung einer eigenen industriellen Produktion verhinderte und sie langfristig auf die Rolle des Exporteurs von Rohstoffen und Agrarprodukten festlegte. Im Jahre 1913 hatte der Anteil der Weltproduktion, der international gehandelt wurde, ein Ausmaß erreicht, das erst Anfang der 1970er Jahre wieder erzielt werden sollte. Dieser Sachverhalt macht exemplarisch deutlich, dass Kapitalismus zwar immer schon eine Tendenz zur Erweiterung und damit zur Internationalisierung eigen war, dass sich aus dieser Tendenz aber keine eigenständige Dynamik der Internationalisierung entwickelt hat. Politische Entscheidungen haben im 20. Jahrhundert die Internationalisierung ökonomischer Prozesse über Jahrzehnte nicht nur zum Stillstand gebracht, sondern sogar zurückgeschraubt. Und politische Entscheidungen waren es auch, die Mitte der 1970er Jahre die dritte Welle verstärkter Internationalisierung in Gang setzten. Zwar gab es bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges Strategien zur Liberalisierung des internationalen Handels, und die Regierungen der USA haben das Recht auf Selbstbestimmung kolonisierter Bevölkerung nicht nur aus humanitären Gründen nachdrücklich vertreten, sondern auch, weil sie Zugang zu den Märkten gewinnen wollten, die ihnen aufgrund der Dominanz von Kolonialmächten bisher weitgehend verschlossen gewesen waren. Dennoch, der große Umbruch der Weltwirtschaft erfolgte erst Mitte der 1970er Jahre. Er war ein Produkt der Krise. Erste Anzeichen dieser Krise gab es in den späten 1960er, frühen 1970er Jahren. Die Nachkriegskonjunktur neigte sich ihrem Ende zu, die Produktivitätsreserven waren nahezu ausgeschöpft, es gab keine neue Technologie, in deren Nutzen hätte investiert werden können, Auslandsinvestitionen waren noch vergleichsweise selten. In der Phase der Vollbeschäftigung hatten Gewerkschaften in den Industriegesellschaften an Verhandlungsmacht gewonnen. Beträchtliche Lohnerhöhungen führten tatsächlich zu einem Profit-Squeeze. Der Kalte Krieg provozierte zwei Belastungen für Staatshaushalte, erhebliche Ausgaben für Rüstung und gleichzeitig wachsende Ausgaben für Sozialleistungen. Das westliche System sollte ja nicht nur militärisch, sondern auch materiell und ideologisch verteidigt werden. In dieser Situation waren Kapitaleigner zunehmend auf der Suche nach lukrativen Anlagemöglichkeiten. Sie wurden ihnen geliefert, als es in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre möglich wurde, in großem Maßstab in Finanzmärkte zu investieren. Diese Möglichkeit ergab sich aus dem Zusammenbruch des Weltwährungssystems von Bretton Woods. Um eine erneute Weltwährungskrise zu verhindern, war 1944 in dem kleinen neuenglischen Ort Bretton Woods ein Abkommen geschlossen worden, das feste Wechselkurse im Verhältnis zum Dollar und folglich auch der anderen beteiligten Währungen untereinander vorsah. Um kurzfristige Schwierigkeiten bei der Beibehaltung der Wechselkurse zu überwinden, wurde der IWF gegründet, in den Mitgliedsländer Einlagen zahlten, auf die notfalls zurückgegriffen werden konnte, um kurzfristige Ungleichgewichte auszugleichen. Mit der heutigen Funktion vom IWF hat es also noch nichts zu tun. Falls das nicht ausreichte, konnte beim IWF auch die Genehmigung zu geringfügigen Ab- und Aufwertungen einer nationalen Währung beantragt werden. Über Jahrzehnte hinweg waren die Wechselkurse aber nahezu vollständig stabil. Die Etablierung des Dollar als Leitwährung entsprach am Ende des Zweiten Weltkrieges der ökonomischen und politischen Macht der USA. Im Abkommen von Bretton Woods war festgelegt worden, dass die USA Anforderungen von ausländischen Staatsbanken, ihre Dollarguthaben in Gold umzutauschen, nachkommen würde. Für 35 Dollar sollte eine Unze Gold ausbezahlt werden. 1944 konnte sich kaum jemand vorstellen, dass die Goldvorräte der USA einmal nicht mehr ausreichen könnten, solchen Umtausch vorzunehmen. Eben dies ist dann aber doch eingetreten. Im Kalten Krieg zahlten die USA erhebliche Beiträge an Entwicklungshilfe, an Regierungen in Entwicklungsländern, die dazu dienen sollten, eine Orientierung dieser Regierungen auf die Sowjetunion zu verhindern. Faktisch haben diese Zahlungen in vielen Ländern ein System der ausländischen Alimentierung lokaler Führungskräfte etabliert. Viel Dollar und potenziell deshalb viel Gold kostete der Vietnamkrieg. Die Regierung der USA ließ Geld drucken, entwertete damit also faktisch den Dollar, musste aber nach wie vor zum alten Satz in Gold konvertieren. Die Situation verschlechterte sich zusätzlich, weil die Förderung von Gold nicht in dem Maße stieg, wie das 1944 unterstellt worden war. Bereits in den 1960er Jahren kam es auch zur Herausbildung des sogenannten Euro-Dollar-Marktes, einer Entwicklung, die als Vorläuferin des heute immensen Offshore-Systems zu werten ist. Viele US-Firmen transferierten damals ihre ausländischen Gewinne nicht zurück in die USA, sondern deponierten sie in europäischen, insbesondere britischen Banken. Die Banken arbeiteten mit diesen sogenannten Euro-Dollars, und zwar zu Bedingungen, die, weil es sich nicht um die heimische Währung handelte, nicht den heimischen Kredit- und Mindestreserveregelungen unterlagen. Um einer möglichen Einfrierung von Guthaben in den USA vorzubeugen, gingen auch immer mehr ölproduzierende Länder, ging insbesondere die UdSSR dazu über, die in Dollar erhaltenen Erlöse für Öl nicht in den USA, sondern in Europa zu deponieren. Damit entwickelte sich ein internationaler Kapitalmarkt außerhalb der nationalen Regulierungen. Heute spricht man immer noch von Euro-Dollar. Geschäften, doch sind damit alle Geschäfte gemeint, die mit einer Fremdwährung getätigt werden, also beispielsweise die Vergabe von Krediten in Euro durch eine japanische Bank. Historisch bedeutete die Entwicklung des Euro-Dollar-Marktes eine Schwächung der Wirkungsweise des Systems von Bretton Woods von den Rändern her. Denn mit Euro-Dollar-Geschäften ließen sich die Kapitalverkehrskontrollen bei Duldung der jeweils zuständigen Regierungen zumindest teilweise umgehen. Es war allerdings weniger der Euro-Dollar als vielmehr die veränderte Handelsbilanz der USA mit der Bundesrepublik einerseits und Japan andererseits, die zum Ende des Systems von Bretton Woods führte. Durch den Aufschwung dieser beiden Wirtschaften kam es zu immer mehr Dollarreserven in den jeweiligen Nationalbanken. Die US-Zentralbank sah sich nicht mehr in der Lage, sie auf Verlangen in Gold zu konvertieren. 1971 kündigte die Regierung der USA an, in Zukunft seien Dollar nicht mehr frei in Gold konvertierbar. 1973 kündigte sie das Abkommen von Bretton Woods endgültig auf. Damit endeten die festen Wechselkurse. Folglich konnte jetzt auf Wechselkursänderungen spekuliert werden. Durch diese politische Entscheidung eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten der spekulativen Investition auf den Markt für Währungen. Dagegen bedeutete die Freigabe der Wechselkurse für alle, die Güter entweder exportierten oder importierten, ein erhebliches Risiko. Um das Risiko veränderter Geldwerte abzuschwächen, der Veränderungen zwischen Vertragsabschluss und tatsächlicher Durchführung, wurde das Finanzinstrument des Derivats genutzt. Bald wurden Derivate aber nicht mehr nur im Zusammenhang von Gütertransaktionen gehandelt, sondern als eine neue Art von Spekulationsobjekt. Weil nun Kapitaleigner ein Interesse hatten, die Möglichkeiten der Investition in Finanzmärkte wahrzunehmen, forderten sie die Aufhebung der bislang geltenden Kapitalverkehrsbeschränkungen. Ausgehend von den USA und der Schweiz hat eine Regierung nach der anderen dieser Forderung in den Jahren nach 1974 entsprochen. Wenn ich es richtig gegoogelt habe, Österreich erst 2001. Die wachsende Bedeutung der Finanzmärkte wurde weiter gefördert, als die ölproduzierenden Staaten, die sich in der OPEC zusammengeschlossen hatten, in den Jahren 1973 und 1974 den Preis für Rohöl um insgesamt ein Vierfaches erhöhten. Das verteuerte die Produktion und den Transport von Gütern. In vielen Konzernen erfolgte eine vermehrte Orientierung auf Investitionen in den Finanzmarkt. In Deutschland haben wir damals gesagt, Siemens ist jetzt eine Bank mit einer Werkstatt. Also weil im Grunde die Hauptgeschäfte waren Finanzgeschäfte. Vollbeschäftigung war Vergangenheit. Die ökonomische Dominanz der Finanzmärkte, wichtigstes Unterscheidungsmerkmal dieser dritten Welle der Internationalisierung gegenüber vorhergehenden Wellen, wurde erleichtert, weil sich nahezu gleichzeitig die Kommunikationstechnik entwickelte, die internationale Finanztransaktionen nahezu ohne Zeitverlust ermöglichte. Der Beginn jener Epoche, für die sich seit den 1990er Jahren der Terminus Globalisierung eingebürgert hat, ist also ziemlich genau auf die Mitte der 1970er Jahre zu datieren. Angestoßen durch ökonomische Krisen steht ihre konkrete Entwicklung doch in engem Zusammenhang mit politischen Entscheidungen. Im politischen Mainstream wurde und wird dieser Zusammenhang allerdings geleugnet und stattdessen behauptet, es handle sich um eine unausweichliche Entwicklung, der sich politische und gesellschaftliche Kräfte nicht entgegenstemmen könnten. Vielmehr gelte es jetzt, die nationale Wirtschaft international konkurrenzfähig zu machen. Vielen galt und gilt Konkurrenz jetzt nicht mehr nur als ein Mittel wirtschaftlicher Aktivität, sondern als die unausweichliche Zielsetzung von Gesellschaft. Die Verteidigung des Wirtschaftsstandortes wurde zur nahezu ausschließlichen Leitlinie von Politik. Sonstige politische Programme wie etwa Brands Mehr Demokratie wagen oder auch Kennedys New Frontier galten als Konzepte, die angesichts der Dynamik globaler Konkurrenz wie Träumereien wirkten. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde diese kapitalistische Welt, in der das Prinzip der Konkurrenz zum politischen Leitmotiv erhoben worden war, nahezu global. Die Notwendigkeit zur Verteidigung anderer Ziele, wie die Absicherung und Erweiterung sozialer und liberaler Grundrechte, die durch die Konfrontation zwischen den Blöcken immer wieder erzwungen worden war, entfiel. Analytisch reicht es nicht hin, diese Entwicklung zu beschreiben und sie dem Verfolg neoliberaler Strategien oder auch, wie man in Frankreich sagt, dem Pensée unique anzulasten. Vielmehr ist zu konstatieren, dass die politischen Entscheidungen, wie die Entscheidung für den Krieg in Vietnam, und die immer neuen Entscheidungen zugunsten einer Korrumpierung von Führungskräften in Entwicklungsländern, die Fortsetzung des Weltwährungssystems in der Form des Abkommens von Bretton Woods kaum noch möglich machten. Für das Ende dieses Systems gab es in den 1970er Jahren dann wohl tatsächlich keine politischen Alternativen. Das heißt aber nicht, dass sich ein stabiles Weltwährungssystem, das nicht auf dem Dollar als Leitwährung basierte, nicht hätte schaffen lassen. Und es heißt vor allem nicht, dass die Aufhebung der Kapitalverkehrsbeschränkungen unausweichlich war. Mit den Folgen, die diese politischen Entscheidungen zeitigten, sind nun heute allerdings tatsächlich alle Staaten konfrontiert. Solange nicht neue internationale Stabilität geschaffen wird, ist politisch nur der Spielraum umstritten, den es für nationale Politik auch unter den gegenwärtigen Bedingungen gibt. Eine der zentralen Folgen der frei flottierenden Wechselkurse ist die Notwendigkeit, die nationale Währung zu stabilisieren. Denn die Liberalisierung der Kapitalmärkte hat alle nationalen Währungen zueinander in Konkurrenz gesetzt. Devisen werden seither nicht mehr nur und sogar nur noch zu einem winzigen Teil gekauft, um ausländische Waren und Dienste bezahlen zu können, sondern weil sie heute selbst Anlageobjekte sind. Das Ausmaß der Stabilisierungspolitik, das die Europäische Zentralbank verfolgt, wird von linken Ökonomen kritisiert. Dass die Möglichkeiten der Staatsverschuldung unter den neuen Bedingungen eingeschränkt sind, wird nicht bestritten. Nach wie vor werden von Kritikern der aktuellen Politik Investitionsprogramme zur Schaffung von Arbeitsplätzen gefordert. Aber eine Kreditfinanzierung von Sozialpolitik ist heute nicht mehr in demselben Maße möglich, wie sie beispielsweise in der Bundesrepublik in den 1960er Jahren praktiziert wurde. Diese Beschränkung des politischen Spielraums ist eine Einschränkung staatlicher Souveränität durch globale Konkurrenz. Sie reicht nicht so weit wie die Einschränkungen, die viele Entwicklungsländer in der Form der sogenannten Konditionalitäten akzeptieren mussten, wenn sie beim IWF um Kredite nachsuchten, ist aber dennoch beträchtlich. Gleiches gilt für die Maßnahmen zur Sicherung des Standorts für Güterproduktion und Dienstleistungen. Seit die Kommunikationstechnologie die Organisation von Produktionsketten und von Dienstleistungen ermöglicht, die in vielen Ländern angesiedelt sind, gibt es in vielen Bereichen faktisch einen globalen Arbeitsmarkt. Damit hat der Einsatz souveräner Regulierungskompetenz zur Abschottung der nationalen Arbeitsmärkte erheblich an Wirkung verloren. Heute besteht die wichtigste Wirkung dieser nach wie vor betriebenen Politik darin, dass sie immer von Neuem ein Reservoir an Arbeitskräften schafft, die, weil sie ohne gültige Papiere sind, besonders schlecht bezahlt und besonders hart ausgebeutet werden können. Während internationale Organisationen wie der IWF, das GATT und inzwischen die WTO die Öffnung der nationalen Grenzen für den Güterverkehr und den Kapitalverkehr vorangetrieben haben und neuerdings vereinzelt sogar die bisherigen Ausnahmen angreifen, die sich Regierungen von Industriegesellschaften vorbehalten hatten, ist die rechtliche und militärische Abschottung gegen unkontrollierte Arbeitsmigration akzeptierte Regel geblieben. Die Möglichkeit einer Verlagerung von Produktion und von Dienstleistungen ins Ausland hat die Konkurrenz um einen Arbeitsplatz, der ein Auskommen sichert, dennoch in erheblichem Maße globalisiert. Es ist diese Entwicklung, die der Politik immer wieder von neuem Nationalismus zuführt und damit zugleich eine ideologische Aufrüstung nationaler Einheit. Die Renaissance von Nationalismus in vielen der fortgeschrittenen Industriegesellschaften lässt sich mit globaler Konkurrenz und nationaler Belastung von Sozialhaushalten zwar nicht vollständig erklären, steht aber doch in diesem Zusammenhang. Was bislang ausgeführt wurde, sind jene Veränderungen der Staatsgewalt in industriell führenden Gesellschaften, für die Joachim Hirsch den Terminus Wettbewerbsstaaten geprägt hat. Es handelt sich zusammengefasst um die verstärkte Orientierung nationaler Politik an internationaler ökonomischer Konkurrenzfähigkeit des heimischen Kapitals. Konkret bedeutet dies, dass Regierungen bestrebt sind, Kapital dadurch im Land zu halten, dass Kapitaleignern immer neue Möglichkeiten der Profitproduktion geboten werden und immer neue Möglichkeiten, die erzielten Profite möglichst ungeschmälert zu erhalten. Im Zentrum dieser Politik steht die Strategie der Deregulierung von Arbeitsbedingungen, vor allem also der Aufweichung von Kündigungsschutz, sowie die Senkung von Steuern und Abgaben, die von Unternehmen zu entrichten sind. Nicht überall verfuhren Regierungen derart rigoros in ihrem Bestreben, die Verhandlungsmacht von Gewerkschaften zu schwächen, wie die Regierung Thatcher in Großbritannien. Überall aber bewirkte die Krise selbst eine Schwächung von Gewerkschaften. Und in allen Industriegesellschaften wurden Errungenschaften, welche Arbeitskräfte im Laufe von 100 Jahren und vor allem während der 30 glorreichen Jahre der Trente Glorieuse nach dem Zweiten Weltkrieg erkämpft hatten, zurückgeschraubt. Gleichzeitig wurde die Verringerung der von Unternehmen zu entrichtenden Steuern zum allgemein gängigen Mittel der Standortkonkurrenz. Die Senkung staatlich regulierter Lasten auf Profite ist ein Charakteristikum der Staatsfunktion in der Epoche der Globalisierung. Gleichzeitig wurde und wird versucht, Rentabilitätskrisen durch die Eröffnung immer neuer Anlagemöglichkeiten zu überwinden. Diese Zielsetzung begründet die Welle der Privatisierung zuvor öffentlicher Dienstleistungen. Privatisiert wurden und werden vielerorts Eisenbahnen, die Versorgung mit Elektrizität und Wasser sowie der Zugang zur Bildung. Zunehmend reprivatisiert werden Risiken wie Krankheit, Arbeitslosigkeit und Versorgung im Alter. Politische Entscheidungen führen zu einer ständigen Vermehrung der Möglichkeiten für die Anlage privaten Kapitals. Sie gelten offiziell als Mittel zur Entlastung von Staatshaushalten, schaffen aber allesamt zugleich neue Anlagemöglichkeiten für privates Kapital. Dass Strategien der Eröffnung neuer Anlagemöglichkeiten nicht nur in vielen Fällen schlechtere Versorgung und eine Verstärkung ungleicher Lebenschancen bewirken, sondern bis in den Kernbereich staatlicher Verfassungen vordringen können, hat sich an den Entscheidungen in den Fällen Viking und Laval gezeigt, die der Europäische Gerichtshof im Dezember 2007 getroffen hat. Sie betreffen die im EG-Vertrag niedergelegte und im Laufe der Zeit präzisierte Niederlassungsfreiheit. Wenn es interessiert, das sind die Artikel 43 und 49 EG-Vertrag, der immer noch fortgilt, trotz der EU. Als der Inhalt der Niederlassungsfreiheit gelten zwei Grundfreiheiten. Zum einen müssen selbstständig tätige Staatsangehörige der Gemeinschaft in allen Mitgliedsländern wie Inländer behandelt werden. Zum anderen darf kein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates aufgrund seiner Staatsangehörigkeit in einem anderen Mitgliedstaat diskriminiert werden. Diese rechtlich abgesicherten Grundfreiheiten, es gibt ein paar winzige Ausnahmen, auf die brauchen wir hier nicht einzugehen, diese Grundfreiheiten haben die Konkurrenz innerhalb der Gemeinschaft gefördert und Hindernisse für neoliberale politische Strategien aus dem Weg geräumt. Neuerdings geht der Europäische Gerichtshof aber noch weiter. In den beiden Entscheidungen vom Dezember 2007 vertritt das Gericht die Auffassung, im Einzelfall müssten Grundrechte gegen Grundfreiheiten abgewogen werden, und zwar mit dem möglichen Ergebnis, dass Grundrechte gegenüber der Aufrechterhaltung der Grundfreiheiten zurücktreten müssten. In beiden Fällen ging es um das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie um den Schutz der Menschenwürde. Nur wenn bei Abwägung von Grundrechten und Grundfreiheiten die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibe, sei den Grundrechten Vorrang einzuräumen. Das bedeutet nicht nur eine Unterordnung nationaler Arbeitsrechte unter Regelung der EU bzw. der EG, es bedeutet vor allem anderen, dass dem Schutz der Grundrechte nur noch die Funktion eines Ausnahmetatbestandes eingeräumt wird. Der Grundrechtsbestand der Mitgliedstaaten wird wirtschaftlichen Zielsetzungen untergeordnet. Sofern der historisch durchgesetzte Bestand an Grundrechten als ein zentrales Element der Staatsgewalt in den Mitgliedstaaten oder doch in einigen der Mitgliedstaaten angesehen wird, beobachten wir hier ein Vordringen neoliberaler Strategien, die nicht mehr nur Politik, sondern den historisch geformten Kern des Rechtssystems und damit der Staatsgewalt betreffen. Im Folgenden werde ich auf drei weitere derartige Veränderungen eingehen. Die erste betrifft einen besonderen Aspekt der Privatisierung. Manchmal wird sie als die Rückkehr der Söldner apostrophiert. Insgesamt handelt es sich um das immense Wachstum des Geschäfts mit Sicherheit im Sinne von Security und mit militärischen Dienstleistungen. Wenn zunehmend private Firmen geheuert werden, um die Sicherheit in bestimmten Wohnvierteln sowie in den heimischen und ausländischen Niederlassungen von Unternehmen zu gewährleisten, so besteht nicht nur eine Verstärkung faktischer sozialer Ungleichheit, sondern immer auch die Gefahr der Nutzung von Gewaltmitteln, die Privaten untersagt ist. Was aber, wenn Regierungen das Vordringen des Marktes in das Zentrum des staatlichen Gewaltmonopols vertraglich absichern? Vor allem in den USA, inzwischen aber auch bereits in Europa, sind einzelne Gefängnisse bzw. bestimmte Aufgaben in Gefängnissen privatisiert. Damit wird zwar nicht das Gewaltmonopol des Staates verschachert, wohl aber lässt sich nachweisen, dass derartige Privatisierung die Art und Weise der Ausübung des Gewaltmonopols prägt. das Ziel der Resozialisierung, in Gefängnissen ohnehin kaum zu erreichen, wird den Erfordernissen einer gewinnbringenden Organisation des Strafvollzugs geopfert. Zunehmend wird auch auf das Angebot privater Firmen für Militärdienstleistungen zurückgegriffen. Kaum eine andere Branche hat in den 1990er Jahren derartige Zuwächse erzielt. Das Angebot an qualifiziertem Personal erwuchs aus dem Ende des Kalten Krieges sowie des Apartheidssystems in Südafrika. Nachfrage kam und kommt vielfach aus Entwicklungsländern. Manchmal heuern Regierungen Ausbildungs- und Sicherheitsspezialisten, vielfach beauftragen sie Söldner mit der Sicherung ausländischer Niederlassungen, gelegentlich leasen sie ganze Waffengattungen. Nicht selten bezahlen sie mit dem potenziellen Wohlstand ihres Landes, zum Beispiel mit Schürfrechten. Was die Privatisierung von Militärdienstleistungen in entwickelten Industriegesellschaften angeht, so wird, wie generell bei Privatisierung, häufig mit erhöhter Effizienz argumentiert. Während dies im Einzelnen zu überprüfen ist, nicht zufällig kam es inzwischen vereinzelt auch zur Reverstaatlichung von Versorgungsdiensten, trifft die Zulassung einer Dominanz des Marktes über Politik im Bereich des Militärs den Kern der Staatsgewalt. War das Gewaltmonopol moderner Staaten seit jeher mit privater Profitproduktion verquickt. Nicht zufällig hat sich der 1961 erstmals von Eisenhower benutzte Terminus militärisch-industrieller Komplex sehr rasch allgemein durchgesetzt. Und das war lange bevor den Streitkräften der USA in den 1990er Jahren die Aufgabe zugewiesen wurde, für einen gesunden Freihandel, Healthy Free Trade, Sorge zu tragen. Seit April 1999 ist auch die NATO, zuvor eine Organisation zur Verteidigung des territorialen Bestandes der Mitgliedstaaten, in ein militärisches Bündnis umgeformt worden, das überall auf der Welt gegen die potenzielle Gefährdung ökonomischer, politischer und ökologischer Interessen der Mitgliedstaaten eingesetzt werden kann und soll. Hier handelt es sich nicht mehr nur um Einflüsse von Marktinteressen, sondern um eine vertraglich geregelte Verflechtung. Worin also soll der Unterschied bestehen, wenn auch privat entwickeltes Gewaltpotenzial im Auftrag von Regierungen eingesetzt wird? Im Kern steht die Frage der Verantwortung. Zwar ist die systematische Kontrolle der Praxis von Polizei und Militär immer nur im Nachhinein möglich. Denn zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben muss dem Personal dieser staatlichen Gewaltapparate eine gewisse Autonomie zugestanden werden. Im Falle des Militärs ist diese Autonomie heute durch internationale Abkommen über die Rechte von Gefangenen und von Nichtkombattanten eingeschränkt. Übertretungen werden im Prinzip durch Kriegsgerichte untersucht und abgeurteilt. Angestellte privater Unternehmen unterliegen aber keiner Kriegsgerichtsbarkeit. Und während einerseits darauf hingewiesen wird, dass sie womöglich weniger grausam seien, weil sie nicht aus politischen oder religiösen Motiven töten, gibt es inzwischen mannigfache Beispiele, nicht zuletzt aus dem Einsatz der Angestellten der Firma Blackwater im Irak, dass sie ihren Marktwert zu sichern suchen, indem sie ihre Wirksamkeit ohne Rücksicht auf irgendwelche Schutzrechte nachweisen. Als besonderer Vorzug privater Militärdienstleister erweist sich schließlich die Möglichkeit, sie ohne Zustimmung von Parlamenten und damit ohne Information der Öffentlichkeit einzusetzen. Regierungen der USA haben diesen Vorzug genutzt, indem sie privates Militär für den Krieg gegen den Drogen in Südamerika verpflichteten. Weil auf diese Weise nicht das Leben von US-amerikanischen Soldaten riskiert wird, erspart sich die Regierung eine öffentliche Debatte über die Legitimität solcher Einsätze. Ein weiterer Vorzug, vorläufig scheint es sich noch um ein theoretisches Problem zu handeln, besteht in der Möglichkeit, Abkommen über Abrüstung bzw. über den Einsatz bestimmter Waffen durch Verträge mit privaten Firmen zu unterlaufen. Die bereits erprobten ebenso wie die möglichen Nutzungen privater Militärdienstleistungen schwächen nicht das staatliche Gewaltmonopol jener Regierungen, die sie anheuern. Sie schwächen aber die Möglichkeit nationaler, demokratischer sowie internationaler Kontrollen. Eine weitere Veränderung von Strukturen der Staatsgewalt betrifft den Siegeszug der Kontraktualisierung. Neu ist nicht die Nutzung von Verträgen zur Legitimation von Regulierungen, die eine formale Gleichheit der Vertragspartner unterstellen, tatsächlich aber ein Ungleichgewicht in eine geregelte und somit vorübergehend kalkulierbare Form bringen. Schließlich steht der Arbeitsvertrag im Zentrum der Legitimation kapitalistischer Gesellschaften. Neu ist die zunehmende Anwendung von Kontraktmanagement in Bereichen, in denen früher die Regulierung qua Gesetz oder Satzung genutzt wurde. Während Regulierungen qua Gesetz auf allgemeine Strukturen zielen, enthalten die Ergebnisse von Kontraktverhandlungen oft sehr vage Formulierungen. Beispiele sind etwa die Verträge zwischen Regionen und Zentralregierungen, aber auch jene Verträge zwischen Fachbereichen und Universitätsleitungen, die Mitbestimmungsgremien faktisch entmachtet haben. Vielfach sind vertragliche Verpflichtungen nicht einklagbar. Eine verstärkte Kontraktualisierung sozialer und politischer Beziehungen ist heute in allen Staaten zu beobachten, in denen sich die Auffassung durchgesetzt hat, dass es sich bei marktförmigen Prozessen um ideale Verfahren für die Gestaltung sozialer Beziehungen handelt und dass diese marktförmigen Prozesse sehr viel effizienter und erfolgversprechender sind als die umständlichen demokratischen Verfahrensweisen, die erforderlich werden, wenn Gesetze beschlossen werden sollen. Eine besonders weitreichende Bedeutung hatten Verträge seit jeher im Bereich des internationalen Rechts. Jede internationale Konvention ist ja ein Vertrag, dessen Geltung davon abhängt, dass er von den Signatarstaaten ratifiziert wird. von wenigen Ausnahmen abgesehen, dazu zählen insbesondere das Streitschlichtungsverfahren der WTO und die Hafenstaatskontrolle, sind Vertragsverletzungen aber faktisch kaum exekutierbar. Auch im Bereich des internationalen Rechts handelt es sich bei Verträgen um Regulierungen, die zeitweise Kalkulierbarkeit versprechen. Verträge und die Verfahrensweisen, die zu ihrem Abschluss führen, verändern Politik. Das Ausmaß der Veränderung mittels Global Governance ist aber von der Bereitschaft ökonomisch, politisch und militärisch mächtiger Staaten abhängig, sich den Vertragsbestimmungen zu fügen. Ein besonders eklatanter Fall der Ausnutzung einer solchen Machtposition liegt in der Weigerung der USA, den Vertrag von Rom zur Errichtung eines internationalen Strafgerichtshofes zu ratifizieren. Verträge unter Staaten betreffen heute viele neue Gegenstände und ihre Zahl ist seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges rasch angewachsen. Aber für die Entwicklung des internationalen Rechts mittels Brauch und Verträgen gibt es eine bereits lange Tradition. Auch Verträge zwischen Regierungen und privaten Unternehmen bzw. Vereinigungen sind nicht neu. Die Vergabe von Privilegien an Handelsgesellschaften, die Kolonialmächte gegen Zahlungen verliehen, waren ein zentrales Element früher Handlungspolitik. Bei Verträgen zwischen Unternehmen und Regierungen postkolonialer Staaten, zum Beispiel über Schürfrechte, haben aber nicht nur die Vertragspartner gewechselt. Niemand hat das deutlicher auf den Punkt gebracht als jener Vertreter der Firma Elf, also dieses Ölfirma, der konzernintern als Monsieur Africain bezeichnet wurde. Im Zuge eines Prozesses wegen Korruption sprach er davon, dass das Unternehmen Verträge über Souveränität abgeschlossen habe. Nichts anderes als Eingriffe in Souveränität war aber auch mit dem multinationalen Abkommen über Investitionen geplant, welches die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit, abgekürzt OECD, in den 1990er Jahren vorbereitete. Dieses Abkommen, abgekürzt MAI, sollte Regierungen nicht nur dazu zwingen, ausländische Investoren genauso zu behandeln wie einheimische, sondern Investoren auch berechtigen, Staaten vor Schiedsgerichten zu verklagen, wenn sie die Bedingungen für Investitionen nachträglich änderten. Souveräne Staatsgewalt wäre ganz allgemein zum Vertragspartner für privates Kapital herabgestuft worden und Staaten hätten Schadensersatz zahlen müssen, wenn sich aufgrund demokratischer Entscheidungen die Bedingungen für die Profitproduktion, zum Beispiel im Bereich des Umweltrechts, geändert hätten. Das MAI wurde durch eine internationale Kampagne verhindert, seine Zielsetzungen wurden aber nicht aufgegeben. Inzwischen sind sie in einigen bilateralen Abkommen, so etwa im nordamerikanischen Freihandelsabkommen, verwirklicht. Hier wird deutlich, dass die Funktionsweise des Kapitalismus die Bedeutung staatlicher Regulierung und staatlicher Sanktionen zurückdrängt, genauer gesagt, dass Regierungen souveräner Staaten diesen Prozess zugelassen haben. Ohne solche Zustimmung erfolgte die weitgehende Emanzipation von Staatsgewalt im Bereich des internationalen Privatrechts. Privatrechtliche Verträge zwischen Vertragspartnern unterschiedlicher Staatsangehörigkeit werden heute zunehmend unabhängig von staatlicher Sanktionsgewalt geschlossen. Das erklärt sich aus dem Fehlen einer internationalen Instanz zur Entscheidung privater Rechtsstreitigkeiten. Im Konfliktfall müssen sich Kontrahenten deshalb an ein nationales Gericht wenden. Sie legen vorher den Gerichtsstand fest. Weil das für den jeweils ausländischen Vertragspartner umständlich und oft sehr langwierig und teuer ist, nutzen Vertragspartner im internationalen Handel heute überwiegend Schlichter. Diese Praxis hat sich in den letzten Jahrzehnten weltweit verbreitet. Sie hat auch eine markante Veränderung erfahren. Als sich, gefördert durch die Internationale Handelskammer in Paris, das Schlichtungswesen zunächst verbreitete, einigten sich Vertragspartner häufig darauf, im Falle eines Konfliktes prominente französische oder Schweizer Rechtsprofessoren als Schlichter zu bestellen. Diese Schlichter bedienten sich zur Kennzeichnung ihrer Praxis der alten Bezeichnung Lex Mercatoria, also das Gesetz der Kaufleute. In der frühen Neuzeit waren damit die Verfahrensregeln bezeichnet worden, die sich unter Fernhandelskaufleuten herausbildeten. Jetzt schlichteten Professoren Rechtskonflikte zwischen privaten Vertragspartnern, aber auch zwischen Regierungen und Unternehmen, nach der Maßgabe dessen, was sie persönlich für aktuell geltende Rechtsbräuche im Weltmarkt erachteten. Die Legitimation der Verfahren basierte ausschließlich auf der Reputation der Schlichter. Mit der raschen Entwicklung der Schlichtungspraxis drängten US-amerikanische Anwaltskanzleien auf diesen wachsenden Markt. Damit verlor nicht nur die europäische Rechtstradition an Bedeutung, mehr und mehr wurde auch darauf verzichtet, sich im Falle einer gescheiterten Schlichtung an ein nationales Gericht zu wenden. In der aktuellen Praxis werden für den Konfliktfall zwar nach wie vor Schlichtungsverfahren vorgesehen, im Zentrum steht jetzt aber die Praxis der Aushandlung sehr komplizierter vertraglicher Regelwerke. Diese Praxis hat sich aus den vielen Schlichtungsverfahren der 70er und 80er Jahre entwickelt. Die daran Beteiligten entwickelten im Laufe der Zeit Formulierungen, die potenzielle Konflikte möglichst schon vorab verhindern oder doch regeln sollten. Die Wirkungskraft dieser Verträge basiert nicht nur auf keinem Gesetzbuch, sondern auch auf keiner Doktrin. Sie wird ausschließlich durch praktische Nützlichkeit legitimiert. Solche Verträge bleiben in der Regel gültig, solange es ein gegenseitiges Interesse an ihrer Fortsetzung gibt. Diese Prozesse der Kontraktualisierung sind Ausdruck der ungleichen territorialen Reichweite kapitalistischer Verwertungsprozesse und staatlicher Sanktionsgewalt. Abschließend eine vierte Strukturveränderung von Staatsgewalt in der Epoche der Globalisierung. Die Schaffung von Ausnahmen des nationalen Rechts, besser bekannt unter der Bezeichnung Offshore. Die Staaten der westlichen Industriegesellschaften sind Territorialstaaten, in denen die Allgemeinheit des nationalen Rechts durchgesetzt ist. Solches Recht zu beschließen und durchzusetzen ist Zentrum nationalstaatlicher Souveränität. In der Phase der Globalisierung sind immer mehr Staaten dazu übergegangen, aus ökonomischen Erwägungen Ausnahmen von diesem grundlegenden Prinzip moderner Staatlichkeit zu beschließen und auf dem Weltmarkt Sonderregelungen anzubieten. Damit schaffen sie gewissermaßen Inseln im Territorium des nationalen Rechts. Ein solcher Verzicht auf flächendeckende nationalstaatliche Regelung ist uns bereits im Falle der Euro-Dollars begegnet. Diese Offshore-Strukturen befinden sich mitten in westlichen Industriegesellschaften, vor allem in der Londoner City, aber zum Beispiel auch in Frankfurt. Das macht bereits deutlich, was Vertreter des internationalen Rechts für alle Offshore-Strukturen betonen. Obwohl sie vielfach auf Inseln oder in besonders abgeteilten, manchmal sogar eingezäunten Gebieten angesiedelt sind, handelt es sich nicht um Territorien, sondern um Rechtsräume. Regierungen souveräner Staaten beschließen Ausnahmen vom nationalen Recht, von denen Nichtstaatsbürger profitieren können. Diese besonderen Bedingungen bieten sie auf dem Weltmarkt an. Anders gesagt, sie vermarkten die Tatsache, dass Souveränität nicht nur genutzt werden kann, um nationale Rechtsgleichheit durchzusetzen, sondern auch, um auf solche Durchsetzung zu verzichten. Während der weitgehende oder vollständige Verzicht auf Umsatzsteuern von ausländischen Investoren in solchen Offshore-Gebieten in der Regel offiziell angegeben ist, können Investoren sehr häufig auch darauf bauen, dass die Einhaltung der dennoch allgemein geltenden Regeln, wie etwa das nationale Arbeitsrecht oder Gesetze zum Schutz der Umwelt, nicht oder nur sehr unzulänglich kontrolliert werden. Im Wesentlichen haben wir es mit drei Formen von Offshore-Strukturen zu tun. Mit freien Wirtschaftszonen, international in der Regel als Export Processing Zones bezeichnet, mit dem Angebot von Schiffsregistern, die es ermöglichen, Schiffe unter sehr günstigen Bedingungen unter der Flagge des betreffenden Staates fahren zu lassen und Seeleute legal überall auf der Welt zu besonders niedrigen Heuern suchen zu lassen und schließlich mit sogenannten Offshore-Finanzzentren. Ich füge manchmal noch das Offshore-Zentrum des Rechts Guantanamo hinzu. Alle diese Formen gibt es in sehr unterschiedlichen Ausprägungen. leben manche Offshore-Finanzzentren überwiegend von Finanzdienstleistungen, so andere vor allem von der Möglichkeit, illegal erworbenes Geld zu waschen. Lassen manche Flaggenstaaten inzwischen die Einhaltung internationaler Vorschriften auf den Schiffen ihre Flotten kontrollieren, so werben andere mehr oder minder offen mit dem Verzicht auf solche Kontrollen. Und Regierungen, die Export Processing Zones einrichten, akzeptieren zumeist nach wie vor, dass die dort investierenden Firmen keine Vereinigungsfreiheit einräumen und auch andere Arbeitsrechte verletzen. Trotz inzwischen durchgesetzter Kontrollen und Verbesserungen haben wir im Rechtsraum Offshore nach wie vor also einen Bereich vor uns, in dem Kapitalismus pur herrscht. Formal konstituiert wurde er durch die Vermarktung nationaler Souveränität. Faktisch aber auch durch die Duldung, ja sogar Förderung durch Regierungen entwickelter Industriegesellschaften. Viele der Offshore-Finanzzentren sind onshore geplant worden, also in den Industriegesellschaften. Der Entwicklung einer weltweiten sogenannten Steuervermeidungsindustrie wurden ebenso wenig Einhalt geboten wie der Praxis der Ausflaggung. In der Phase des weltwirtschaftlichen Umbruchs waren Regierungen ganz überwiegend bestrebt, Kapital am Standort zu halten. Die Praxis der Umgehung heimischer Steuer- und Sozialgesetze und heimischer Löhne wurde akzeptiert, weil beides als Behinderung der Durchsetzung auf dem Weltmarkt angesehen, Auseinandersetzung mit den zuvor erstarkten Gewerkschaften und anderen sozialen Kräften aber noch nicht gewagt wurden. Inzwischen hat sich nicht nur für die Schifffahrt gezeigt, dass sich die Standards, die offshore geboten werden, schnell als internationaler Maßstab durchgesetzt haben. Insgesamt hat der Offshore-Komplex zur Dynamik einer Deregulierungskonkurrenz zwischen den Nationalstaaten beigetragen. Das wurde möglich, weil Souveränität nicht nur die Basis für Regulierungen ist, sondern eben auch die Kompetenz der Nichtregulierung umfasst. Auf diese Weise würde nationale Souveränität aber gewissermaßen zu einer Handelsware. Da inzwischen feststeht, dass diese Entwicklung nur mit der stillschweigenden Zustimmung oder doch Duldung der Industriestaaten möglich war, bedeutet die Entwicklung von Offshore-Zentren, dass die Souveränität nicht nur in Karibikinseln oder europäischen Steueroasen, sondern auch in den kapitalistischen Zentren in gewissem Maße fragmentiert ist. Fragmentiert ist Staatsgewalt heute aber nicht nur durch die Schaffung bzw. Duldung von Ausnahmen im nationalen Recht, sondern auch durch die Übertragung bestimmter Entscheidungskompetenzen auf internationale Gremien. Die Möglichkeit, solche internationalen Entscheidungen zu beeinflussen oder sich ihnen zu entziehen, sind sehr unterschiedlich. Eine gewisse Internationalisierung gilt jedoch allgemein. Was bedeutet dies alles nun für die Staatstheorie? Aus meiner Sicht haben die besonderen Bedingungen, die durch die Globalisierung entstanden sind, nicht nur die Funktionen des Staates verändert, sondern tatsächlich die historisch gewachsenen Strukturen von Staatlichkeit in westlichen Industriegesellschaften. Deren Kern jedoch, jene politische Form, die bürgerliche Gesellschaften konstituiert haben, dauert fort. Nach wie vor steht im Zentrum kapitalistischer Staatsgewalt der Schutz des Privateigentums. Da in kapitalistischen Gesellschaften die Arbeitskraft eine Ware ist, fällt das Eigentum an dieser Ware ebenso unter den staatlichen Schutz des Privateigentums wie Eigentum an Kapital und Boden. Insofern konstituiert Staat Gleichheit. Diese Gleichheit steht aber im Widerspruch zur fundamentalen Ungleichheit in den Marktverhältnissen. In eben diesem Widerspruch besteht die zuerst von Hegel und dann von Marx konstatierte Trennung von Staat und Gesellschaft. In der Epoche der Globalisierung haben die Voraussetzungen für Politik in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften geändert, nicht jedoch ihre grundlegende Form. Nicht geändert hat sich auch die Tatsache, dass die Institution des Privateigentums durch den Einsatz staatlicher Gewaltapparate garantiert wird. Ich danke Ihnen.